Ergebnisse aus den ISB- und FESPI-Sitzungen. Dazu ist natürlich anzumerken, dass das Thema Leasing im September nicht auf der ISB-Agenda stand. Deswegen wurde es nur in der Oktober-Sitzung am 22. Oktober diskutiert. Und da ging es nochmal um die Definition eines Leasingverhältnisses. Und es wurde sozusagen die Erörterung der Definition, welche auch im Mai 2014 schon mal stattgefunden hat, fortgesetzt. Was ich im Folgenden ausführe, sind jeweils die ISB und die FESPI-Sichtweisen. Das heißt, bei dem Thema oder beziehungsweise bei der Befassung hat man das gemeinsam entschieden. Grundsätzlich ist es so, dass die Regelungen des 2013er ED bestätigt wurden. Die Kriterien bleiben dementsprechend Use of an Identified Asset und the contract conveys the right to control the use of the identified asset. Es gibt in Bezug auf Use of an Identified Asset eine Klarstellung. Und zwar liegt das vor, wenn der Verkäufer bzw. der Lieferant keine Möglichkeit zum Austausch gegen ein alternatives Asset hat oder daraus keinen ökonomischen Nutzen ziehen würde. Und im Mai 2014 wurde auch schon mal festgelegt, sollte der Kunde diese Kriterien nicht beurteilen können, dann ist pauschal anzunehmen, dass ein Identified Asset vorliegt. In Bezug auf den Control-Übergang wurde klargestellt, dass wenn die Nutzung durch den Kunden bestimmt wird und dem Kunden substanziell alle daraus erwachsenen Vorteile bzw. Nutzen zufließen, dann erfolgt ein Control-Übergang. Und es wurde zusätzlich klargestellt, dass die entscheidende Fragestellung bei der Beurteilung des Direct-to-Use-Kriteriums während der Nutzungsdauer die Fragestellung ist, how and for what purpose the asset is used. Das beinhaltet dann auch natürlich die Änderungen am How and For What. Ansonsten wurde noch klargestellt, dass Schutzrechte des Lieferanten, beispielsweise eine Kilometerbegrenzung für einen Mietwagen, den Nutzungsrahmen des Leasingverhältnisses an sich zwar bestimmen können, aber nicht automatisch dazu führen, dass der Kunde das Recht zur Nutzungsbestimmung nicht hat. Als weiteres Thema wurde noch diskutiert, ob ein Leasingverhältnis nur vorliegt, wenn der Kunde neben dem Recht auch die tatsächliche Möglichkeit zur Nutzenziehung nur aus dem Asset selbst oder zusammen mit anderen frei verfügbaren, also readily available Ressourcen erlangen kann. Dazu haben beide Boards keine Entscheidung getroffen. Fraglich sind dabei insbesondere Fälle, in denen zwar ein identifizierbares Asset vorliegt, dieses jedoch nur zusammen mit anderen Services kontrahiert oder genutzt werden kann. Diese Services sind dann aber im Zweifel nicht anderweitig am Markt beschaffbar und deswegen sind sie möglicherweise die eigentliche Motivation bzw. auch der eigentliche Kostentreiber des Vertragsverhältnisses. Bei unserem letzten Fieldtest wurde das Thema ebenfalls vorgebracht. Als Beispiele wurden genannt unter anderem die Anmietung von Teilterminals, wo die zusätzlichen Serviceverträge beispielsweise für Passagier- und Gepäckabfertigung, Sicherheitskontrollen, Betankung und Reinigung eigentlich im Vordergrund stehen. Dazu das Beispiel der Offshore-Service-Vessels, also Schiffe, welche zur Beförderung von qualifizierten Technikern und zur Lagerung von Ersatzteilen dienen. Da ist es nach Ansicht der Constituents so, dass das Schiff selbst nicht im Vordergrund des Vertragsverhältnisses steht und eigentlich auch einzeln beschaffbar wäre. Aber die eigentlich nachgefragten Service-Dienstleistungen der Techniker, die kann eben nur im Zusammenhang mit einem Transportschiff kontrahiert werden. Und als weiteres Beispiel dann auch nochmal die Raucherkabinen, wo es halt nicht um die Kabinen an sich geht, sondern eher um die Wartung, die Reinigung und den Filterwechsel, also der Service, da derjenige ist, den man eigentlich erwerben will. Die Boards hatten bestimmte Bedenken, und zwar beziehen die sich darauf, dass sofern ein zusätzliches Kriterium oder ein zusätzlicher Test eingeführt würde, dann würde das die Kosten und die Komplexität für alle Leasingverhältnisse erhöhen, obwohl nur bei einer geringen Anzahl von Verträgen eine abweichende Einstufung zu erwarten wäre. Und außerdem würden möglicherweise kapitalintensive Leases nicht mehr als solche eingestuft werden, was dazu führen würde, dass den Investoren und Analysten zu diesen Verträgen weniger Informationen als zuvor bereitgestellt werden würden. Gleichzeitig wurde jedoch anerkannt, dass eine zusätzliche Berücksichtigung dieses Sachverhalts den Anmerkungen einiger Constituents besser Rechnung tragen würde Und deswegen hat man sich darauf verständigt, dass das DAF das Paper nochmal überarbeitet und das Thema in der nächsten IASB-FASB-Sitzung dann wieder auf der Agenda steht. So viel meinerseits.
Sie sagen gerade IASB-FASB-Sitzung. Man ist aber grundsätzlich immer noch weit voneinander entfernt.
Also aktuell,
das heißt, dass es ein Modell gibt, gibt's da noch mal wieder, man ist ja ein bisschen auseinander diffundiert. Ja? Gibt es da nochmal eine Welle?
Also was aktuell zu beobachten ist, dass man jetzt erstmal durch Themen durchgegangen ist, die neu diskutiert wurden. Das ist jetzt hier die Definition ein Thema, was man nochmals gemeinsam diskutiert. Und an sich ist es geplant, dass sobald man einmal durch den ganzen Kanon durch ist, dass dann die Themen, bei denen halt noch kein Gleichlauf oder eine Divergenz besteht, dass die dann halt nochmal erörtert werden. Und das natürlich erstmal mit dem Ziel, eine Konvergenz zu schaffen. Ob das dann halt bei einer erneuten Befassung gelingt, das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage.
Können Sie meinen Eindruck bestätigen, dass es bei der Definition, also was Sie gerade dargestellt haben, worauf man sich geeinigt hat, man muss natürlich immer mal abwarten, was am Ende daraus passiert, aber ich habe den Eindruck, dass da der Scope von Leases erweitert wird im Vergleich zu dem, was wir im Moment sehen. Wenn ich den IFRIC 4 dazu mal sehe, sind die Kriterien, die ich jetzt gehört habe, die schienen etwas weiter gefasst zu sein. Dann höre ich auf der anderen Seite von den Preparern, Beispiel mit dem Schiff und so weiter, das steht ja eigentlich gar nicht im Mittelpunkt. Eine ganz andere Sichtweise, die sich im Moment, was die Scope-Definition angeht, da ja nicht abbildet. Da steht ja nicht drin, überleg mal, was so im Mittelpunkt des Services steht. Ist das die Raucherkabine oder ist es die Reinigung? Sondern da wird, ich sag mal, eine Raucherkabine austauschen. Auch noch vor dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, nur dann, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist. Das ist so ein Punkt, wo ich auch eine Erweiterung sehe im Scope als zu dem Punkt wie bisher. Also das scheint ja doch noch eine relativ weite Kluft zu sein zwischen dem, was sich Preparer wünschen, vom Scope her ein bisschen enger im Vergleich zu dem, wie sich im Moment der Scope abbildet. Ist der Eindruck richtig auch?
Also ich würde das auch teilen, insbesondere weil die Rechnungsregelungen bzw. Standards, die kommen ja eher von der Asset-Seite. Allerdings ist sicherlich in vielen Fällen so, dass selbst wenn der Service eigentlich der dominierende Part bei einer Vertragsgestaltung ist, dass oft dazu auch irgendeine Art von Asset halt auch dazugehört. Und deswegen ist das Kriterium, sobald ein Asset vorliegt, da natürlich eins, was dann im Zweifel die Dinge eher weitergestaltet, als sie beschränkt.
Also ich hätte es eher ein bisschen anders gesehen, hängt aber vielleicht ein bisschen davon ab, was man als Vergleichsobjekt anlegt. Denn was mal relativ deutlich ist, dass all die IFRIC 4 Leases oder viele der IFRIC 4 Leases demnächst draußen sein werden. Und zwar all diejenigen, wo ich Capacity Leases habe, weil ich eben kein klassisches eigenes Specified Asset mehr habe. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und den hat Petrina in ihren Diskussionen auch immer sehr deutlich herausgestellt. Das heißt also, bis auf diesen Extremfall, ich habe auf meinem eigenen Grundstück irgendwo ein Kraftwerk, was auch nur ich nutzen kann, wird das in vielen Fällen eben dazu führen, dass die Dinger von der Bilanz fliegen. Hier ist es jetzt aber so,
wieso sagst du, das ist im Vergleich, die waren bisher, also wenn ich bisher kein Specified Asset, da waren sie auch nach IFRIC 4 nicht drin. Ich meine, da muss man mal abwarten, weil ich glaube im Moment, wenn ich jetzt wirklich ein Asset habe, einen Vermögensgegenstand, den ich beliebig austauschen kann, dann habe ich auch jetzt schon noch ein Specified Asset.
Also es sind vor allen Dingen diejenigen Dinge, wo du sagst, du hast so Kraftwerkscheiben beispielsweise. Ja? Und die Dinger, die würden heute unter Umständen mit drin sein, die würden demnächst aber eben rausfallen. Und das hatte Petrina als einen der ganz wesentlichen Unterschiede dargestellt, sodass ich sagen würde, du hast eigentlich eher einen kleineren Anwendungsbereich. Mit diesen gemischten Services-Lease-Verträgen, die jetzt diskutiert wurden, würde, wenn man dem stattgäbe, was insbesondere bei einigen FASB-Mitgliedern der Fall war, dazu kommen, dass gerade diese ganzen Investitionsgüter-Leases runterfallen würden. Und da sträuben sich bei den IASB-Mitgliedern die Nackenhaare, weil sie sagen, also das kann ja wohl nicht angehen, dass nun gerade die ganz, ganz dicken Viecher von der Bilanz gekippt werden, die heute als feines Leases da drin sind.
Aber also wenn du auf die Kraftwerksscheiben zu sprechen kommst, dann sprechen wir nicht über den Fall, dass das Kraftwerk mehr oder minder zu 90% dann entsprechend den kompletten Output abgibt, sondern du sprichst von einer festgelegten virtuellen, was weiß ich, 20 oder 25% genau. Einheit, wo man auch bisher, je nachdem, wer wie die Kapazität steuert, so bisher genau. Davon auch schon eventuell dabei ist, dass man es auch gar nicht auf den Büchern hat. Genau.
Das heißt aber, dass durch die Diskussion um die Definition herum jetzt zwar irgendwo an der Versuch wiederholt wird, das Ganze einzukreisen, auf der anderen Seite aber für mich nach wie vor absolute Ungewissheit besteht, ob man auf dem richtigen Pfade ist, geschweige denn, ob man auf einem einvernehmlichen Pfade ist, weil der eine das eine drunter versteht und der andere das andere drunter versteht und wir im Englischen, würde ich sagen, immer noch all over the place sind.
Ich glaube, das ist genau das Problem, was Herr Ziemniok auch eben gesagt hat. Bei den Preparern ist es, glaube ich, eher so, dass sie sagen, ich gehe mal aus Kundensicht hin, was kauft der eigentlich ein? Und hat der eigentlich eher den Service im Fokus oder das Asset? Also das Asset interessiert mich eigentlich nicht. Aber die Definition, die sehen das ganz anders. Sie sagen, wenn du ein Asset hast und kannst es nicht austauschen, was wirtschaftlich nicht sinnvoll, wenn du es austauschst. Ich glaube, das ist eine weitere oder eine engere Fassung, je nachdem, wie man sieht im Vergleich zu heute. Dann interessiert das eigentlich nicht, was der Kunde da sieht, ob er sagt, ich habe einen Service oder nicht. Also da ist man noch sehr weit auseinander, auch was die anderen Beispiele angeht, die man im Moment so in der Diskussion sieht.
Ich kann das zum Beispiel auch bestätigen, also aus unserer Sicht, diese Diskussion, die hatten wir auch gehabt, dass wir gesagt haben, wo genau stehen wir denn jetzt im Moment? Also wenn man sich die Definition jetzt ansieht und ins Verhältnis dazu mal setzt, den IFRIC 4 und den IAS 17, dann ist, also es geht nicht eindeutig daraus hervor, ob es jetzt hier eine Ausweitung ist oder ob es eine Einengung ist und welche Auswirkungen das dann hinterher haben soll, wie das dann im Verhältnis zum Scope steht und so weiter. Also ich finde, da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr Klarheit reinbringen, dass man da...
Was bemerkenswert war, dass die Stabsmitarbeiter eine relativ einheitliche Meinung hatten, aber die beiden Boards praktisch unterschiedliche Wege gegangen sind. Also während der IASB relativ klar gesagt hat, also ich lasse bei diesen Investitionsgütern nicht ab, davon zu sagen, da ist ein Lease. Klar, da ist ein Service dabei, ja, aber dem Ganzen ein Service-Treatment zu geben, das käme nur dann in Frage, wenn der Leasing-Part von absolut untergeordneter Bedeutung ist. Wo viele gesagt haben, also ob das nun der Fall ist, kann man wirklich sich überlegen. Ja, wenn ich so eine Tankermannschaft habe und ich miete das Ding praktisch mit der Tankerbesatzung, dann ist die Frage, ob nicht der Tanker selbst dann doch den größeren Teil ausmacht. Vor allem, wenn ich mir dann sage, also da werden dann Leute aus Honduras und Filipinos und was weiß ich irgendwie aufs Schiff gesetzt. Beim FASB demgegenüber hat man gesagt, also genau die Sichtweise gesehen, was will denn der Kunde eigentlich haben? Ist der wirklich daran interessiert, dass genau dieser Tanker da ist oder will der schlicht und einfach eine Nutzlast da über die Meere fahren sehen und das kann er halt nicht selbst machen, also muss er halt irgendjemand damit beauftragen. Ich glaube, man kann das in beide Richtungen diskutieren. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass ein Argument jetzt wesentlich dümmlicher ist als das andere. Ich glaube, was den IASB im Augenblick wirklich maßgeblich abhält, ist, dass man sagt, also ausgerechnet die fettesten Leases, die wir im Augenblick bilanzieren, wenn die nachher runtergekippt werden, also dann halten uns doch alle für bescheuert. Und das war einfach politisch inopportun. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Treiber an der Ecke.
Was können wir denn heute noch sozusagen erzählen? Wir können doch, glaube ich, vielleicht komischer Plural, aber ich für mich im Moment nur feststellen, dass ich keine Vorstellung habe, was dabei eigentlich rumkommt.
Ja, man sollte vielleicht auch eins sagen. Also ich glaube, was schon bemerkenswert war, dass beide Vorsitzende der Boards sich einig waren, dass man hier noch ein Thema hat, das aber auch Russ Golden gesagt hat. Also er wäre noch nicht vorbehaltlos hinter der Variante, die einige FASB-Mitglieder bevorzugen, sondern er sagte, ich muss zunächst mal wissen, wie groß ist denn die Population, über die wir reden, weil die Stabsmitarbeiter deutlich gemacht haben, dass es nur in sehr, sehr wenigen Ausnahmefällen so dazu kommen würde. Das haben dann zwar IASB-Mitglieder verneint, weil sie gesagt haben, also wie viele Ausnahmen wollt ihr denn noch machen? Also in den entsprechenden Paragraphen im Standard standen schon eine ganze Reihe von Beispielen. Die sogenannten Wet Leases, wo ich eben das Gut plus Mannschaft dann habe, Ölplattformen, weiß der Kuckuck was, IT-Plattformen, Outsourcing, da fällt einem ja schon eine ganze Menge ein. Und da haben die beiden Vorsitzenden dann gesagt, also bevor wir nicht wissen, über welche Grundgesamtheit wir hier reden, sollten wir die fachliche Diskussion momentan mal ein bisschen beiseite stellen. Also ja, also war wirklich ein Vortrag auf neue Rechnung. Also die haben sich halt nicht absolut da committed.
Dann können wir aber an der Stelle im Moment auch nichts tun, außer Ich glaub, watch this space.
Ja, genau.
Dann danken wir Herrn Zimmer und gehen dann jetzt zum Mittagessen über.
So. Ich wollte jetzt niemanden vom Mittagessen abhalten, aber reden wir noch über diese Feedback oder...
Herr Zimniok